Das ist, ich sag mal, meine Me-Time und die verbringe ich halt mit ihm beziehungsweise mit meiner Musik, weil die mir auch ganz viel gibt. Und nach so einem Konzert, in diesem Moment des Konzerts, vergisst man alles andere um sich herum.
Zum Glück habe ich noch nicht so viel Schlimmes oder Negatives mitbekommen, aber es kann auch mal zu viel werden. Also vor einigen Jahren hatte ich mal eine Stalkerin, die halt durch meine Musik zu meiner Stalkerin geworden ist.
NDR 2 Spezial mit Johanna Honsberg. Verehren, vergöttern, sich selbst verlieren. Fans und ihre Stars.
Sich voll und ganz einer Leidenschaft hinzugeben, das ist ja schon toll. Bei mir ist das Bücherlesen, bei anderen ist das ein bestimmter Pop- oder Rockstar. Ich rede von Hardcore-Fans. Sie sind bei den Konzerten ja immer in der ersten Reihe, basteln aufwendige Plakate und erstellen sogar Fanseiten im Internet. Ja, einige Fans widmen ihrem Idol ihren kompletten Alltag. Ganz besonders jetzt, wo die Festival- und Konzertsaison ja in vollem Gange ist. Und ich frage mich das schon, also wie wird jemand zu so einem Hardcore-Fan? Was macht das Vergöttern von Stars auch mit uns? Und ab wann ist es vielleicht auch zu viel des Guten? Das schauen wir uns hier mal genauer an. Ich spreche zum Beispiel mit einem Hardcore-Ed Sheeran-Fan und mit dem DJ und Musikproduzenten Alle Farben. Ihr hört das NDR 2 Spezial mit mir, Johanna Honsberg. Schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht kennt ihr auch diese Bilder aus den 60er Jahren. Die vier Beatles-Mitglieder mit ihren Topfschnitten steigen aus dem Flugzeug oder dem Hotel und tausende Fans kreischen um die Wette. Ich weiß noch, als ich diese Aufnahmen das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, okay, das sind Hardcore-Fans. Und ich finde das ganz schön faszinierend, also dass man sich so verausgabt für einen Star. Katrin Grüning, die macht das leidenschaftlich, nämlich für Ed Sheeran. Ja, der Weltstar ist ja gerade auf Tour. Hier in Hamburg füllt er zum Beispiel 3 Tage hintereinander das Volksparkstadion. Übrigens präsentiert von NDR 2. Und Katrin ist bei allen 3 Konzerten dabei. Katrin, was fasziniert dich denn so an Ed Sheeran?
Ich mag unheimlich gerne seine Lyrics, also die Lieder, die er schreibt und den Inhalt der Lieder, die passen sehr oft zu meiner oder zu bestimmten Punkten in meinem Leben, wo ich sehr viel mit verbinde, wenn ich das Lied höre. Und ich mag ihn menschlich aber auch total gerne. Ich finde, dafür, dass er ein Weltstar ist, ist er immer noch sehr auf dem Boden geblieben. Und einmal seine Fähigkeit, wie er seine Songtexte schreibt und einmal, was für ein Typ Mensch er ist.
Kannst du uns dann vielleicht mal mitnehmen? Also was machst du alles als Ed Sheeran-Fan? Was involviert das so?
Also ich habe auch eine Fanpage. Ich bastel auch Bracelets vor Konzerten. Ich mache Signs fertig, entweder vor Ort oder auch schon zu Hause. Ja, gucke mir auch viele Sachen, wenn ich halt sehe, es gibt irgendwie Interviews oder sowas, die mir auch oft bei YouTube an und besuche halt so viele Konzerte, wie ich zeitlich einrichten kann.
Und kannst du dich daran erinnern, wann das so bei dir angefangen hat? Also, dass du so wirklich krasser Ed Sheeran-Fan geworden bist?
Also von der Musik rein vom Hören her bin ich es tatsächlich schon seit seinem Plus-Album im Jahr 2011. Und dass ich aber angefangen habe, viele Konzerte zu machen, ist erst bei der Mathematics Tour in 2022, die auch fast nur in Europa war, losgegangen. Es ist dann irgendwie von Jahr zu Jahr mehr geworden. Und letztes Jahr waren es 13 Konzerte, dieses Jahr sind es 21. Also das läppert sich so ein bisschen dann tatsächlich. Aber er ist jetzt halt auch im Moment in der Nähe und nächstes Jahr wird es bei weitem nicht so viel, weil er da in Australien ist, in Südamerika und in Nordamerika. Und das dann mit den beiden Kids irgendwie hier unter einen Hut zu kriegen, ist dann deutlich schwieriger, als mal eben am Wochenende nach Hamburg zu fahren.
Und was war so das Verrückteste vielleicht, das du mal für Ed Sheeran gemacht hast? Oder mit ihm erlebt hast vielleicht auch?
Ja, das Verrückteste, was ich gemacht habe, war, dass er eine Signing-Session in Kingston, das ist südlich von London, relativ kurzfristig bekannt gegeben hat für sein Autumn Variations Album. Man konnte sich dort also eine CD oder eine Schallplatte in diesem kleinen Plattenladen vorbestellen mit der Möglichkeit, ein Foto mit ihm zu machen. Und ich habe tatsächlich ein Ticket ergattert und dann habe ich mich tatsächlich mit anderen verrückten deutschen Mädels in ein Auto oder in mein Auto gesetzt und bin dann mit dem Auto das erste Mal im Linksverkehr mit Fähre und allem dann nach England gefahren, sehr kurzfristig.
Oh, schön, aber hat sich's gelohnt?
Ja, ich habe ihn dann sogar nicht nur einmal getroffen während des Tages und ja, sind dann nachher noch auf seine Release-Party eingeladen worden, drei von uns, und haben mit ihm einen ganzen Abend lang noch Party gemacht. Das war so das Verrückteste, würde ich sagen.
Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also wenn ich das so höre, mit Ed Sheeran zu feiern, dann hätte ich das eigentlich auch ganz gerne. Katrin begleitet uns übrigens auch durch die Sendung. Und eins kann ich schon sagen. Ja, sie ist Hardcore-Fan, aber sie hat das Ganze auch sehr gut reflektiert. Daniel Stein ist Professor an der Uni Siegen. Er guckt sich solche Fankulturen wissenschaftlich an. Und Herr Stein, ich finde, das klingt erstmal etwas absurd. Also wir verbringen sehr viel Zeit damit, jemanden anzuhimmeln, den wir sehr, sehr wahrscheinlich niemals so richtig erreichen werden. Und dazu die ganzen Konzerttickets, das kostet ja auch einiges. Warum machen wir das also trotzdem?
Ja, ich glaube, das macht es sogar ganz interessant, weil man natürlich, der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also ich kann mich in eine Beziehung setzen zu einer Person, die ich ja so idolhaft verehre, aber es ist natürlich keine Person aus meinem Alltag. Also ich muss mich mit der Person nicht persönlich auseinandersetzen. Es wird Teil meines Lebens, aber es ist natürlich keine echte Beziehung. Also in der Forschung spricht man manchmal von parasozialen Beziehungen. Also es ist keine echte Beziehung, aber es fühlt sich manchmal an wie eine Beziehung, als kennt man den Star, und man liest dann natürlich auch Dinge, guckt die sich live an. Aber es bleibt dann trotzdem immer so ein bisschen so eine Distanz, und letztendlich kann man dann auch wieder in seinen Alltag reingehen und dann auch wieder rausrutschen, so wie man das möchte.
Und ich beobachte das, dass manche auch in meinem Umfeld wirklich Hardcore-Fans sind, also die lassen sich da total reinfallen, und andere haben da irgendwie gar nichts für übrig. Die denken sich, wie kann man so überhaupt jemanden vergöttern, so doll? Also wie werden wir zu Hardcore-Fans? Ist das unterbewusst, dass wir da einfach reinrutschen, oder ist das so eine bewusste Entscheidung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es hängt so ein bisschen von den Typen ab, es hängt von der Sozialisation ab, wie man groß wird, in welchen Kontexten man groß wird. Oft ist es so ein Schlüsselerlebnis, dass man irgendwie einen Song hört, der einen total begeistert, oder irgendwie einen Popstar sieht und ist irgendwie vom Aussehen total begeistert, und dann macht es irgendwie Klick, und dann entwickelt das so eine gewisse Sogwirkung. Man will immer mehr darüber lesen, man kauft sich das neue Album oder streamt das neue Album. Online kann man sich natürlich in allen möglichen Foren, kann man unterwegs sein, es gibt Webseiten, und dann kann das natürlich wie zu so einer Art Hobby werden, und Hobbys kann man ja auch relativ low machen, so ein bisschen nebenbei, oder man kann Hobbys auch sehr exzessiv machen, und bei manchen hat das, glaube ich, sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit, mit der Biografie zu tun, ob man da eine Community findet, in der man sich wohlfühlt, ob man das Bedürfnis hat, sich mit anderen auszutauschen. Also Fansein ist oft nicht was man ganz alleine macht, sondern das teilt man mit vielen, und das macht es ja teilweise auch so interessant. Man fährt zusammen auf Konzerte und all diese Dinge.
Wenn wir so auf die Geschichte gucken, also besonders jetzt in der Musik, seit wann gibt es das denn, dass jetzt Stars vergöttert oder bejubelt werden? Also seit wann haben wir diese Fankulturen?
Ja, die fangen, also wenn man jetzt in die Literatur geht, fangen sie schon viel früher an. Also Sherlock Holmes gab es zum Beispiel, also in den späten 1890ern und 1900ern gab es eine echte Fankultur, die dann auch Romane weitergeschrieben hat oder Texte weitergeschrieben hat. In der Musik, denke ich, sind, wenn man sich so die Beatles anguckt und die 60er Jahre, sind, glaube ich, das, wo und die Stones, und wurde also verbunden mit der 68er Bewegung, und da wird das, glaube ich, also Woodstock, kennen wir alle die Bilder, also ich glaube, da fängt das so richtig an loszulaufen. Und dann natürlich mit den sozialen Medien ist das jetzt nochmal, nimmt das nochmal eine ganz andere Dimension an.
Ja, über Social Media sprechen wir später auch nochmal. Gleich wollen wir aber erstmal darauf gucken, was das mit uns macht, Hardcore-Fan zu sein. Ja, ich habe vielleicht auch letztes Jahr beim Taylor Swift-Konzert Armbänder gebastelt und sie mit anderen getauscht. Ich hatte sogar ein Outfit an, das extra auf die Era abgestimmt war. Trotzdem, an Katrin Grüning komme ich nicht ran. Sie ist Ed Sheeran-Fan, und zwar seit Stunde 1. Katrin, was bedeutet das für dich? Also ist das Liebe oder vielleicht sogar sowas wie eine Ersatzreligion?
Also beides nicht. Also weder verliebt sein noch Religionsersatz. Für mich ist es einfach so die Flucht aus meinem doch sehr stressigen Alltag. Ich habe zwei Jobs, ich habe einen Hausgarten, zwei Kinder und versuche das alles alleine zu stemmen. Und das ist, ich sag mal, meine Me-Time, und die verbringe ich halt mit ihm beziehungsweise mit meiner Musik, weil die mir auch ganz viel gibt. Und nach so einem Konzert, in diesem Moment des Konzerts, vergisst man alles andere um sich herum und lebt im Hier und Jetzt und hat Spaß und singt mit. Und ja, das ist ein super Ausgleich für mein abgefahrenes, normales Alltagsleben.
Und ich finde, es klingt auch sehr nachvollziehbar. Professor Dr. Stein, der kann uns das auch nochmal wissenschaftlich einordnen. Was passiert da mit uns, wenn wir Hardcore-Fans werden?
Also es ist identitätsstiftend, identitätsbildend. Die anderen haben alle vielleicht keine Ahnung, wie genial, wie toll dieser Musikstar ist. Diese Exklusivität ist wichtig und man wird natürlich auch zum Experten oder zur Expertin. Also man beschäftigt sich damit, man kennt die Songs alle, man kennt die ganzen Hintergrundgeschichten. Das ist auch so ein gewisses Expertenwissen, das einen ja auch irgendwo zumindest innerhalb der eigenen Bubble oder innerhalb der eigenen Fan-Community dann zu jemand Wichtigem macht und auch vielleicht so ein gewisses Statusgefühl gibt und vielleicht auch vielen Menschen hilft, mit einem Alltag klarzukommen, der ja nicht immer total spannend und prickelnd sein muss. Also es gibt genug Jobs, die die Leute machen und auch okay finden, aber in denen sie vielleicht nicht voll aufgehen. Und dann ist natürlich so eine Art Phantom auch so eine Möglichkeit, das auszugleichen.
Ich habe das dann auch bei den Taylor Swift-Fans erlebt, also und auch selber gemacht, ne? Dieses Bändchen basteln, tauschen. Ich fand, dass ich das schön fand, mich mit anderen auszutauschen. Also wie viel Gemeinschaft steckt denn dann auch da drin in diesen Fankulturen?
Also ich glaube, da steckt sehr viel drin, weil es ja dieses distanzierte Verhältnis gibt. Also man hat da irgendwie einen Star, aber wenn dann irgendwie keine neue Platte kommt, kein neuer Song kommt, muss man ja irgendwie auch dieses Phantom pflegen. Und das pflegt man eben in der Community. Das ist vielleicht auch das Bindeglied zwischen dem Idol und der eigenen sozialen Welt, dass man das eben teilt, dass man Sachen bastelt. Ich meine, das gibt es ja auch schon früher, dass sich Leute Plakate basteln, mit auf Konzerte nehmen. Und ich glaube, dass das also eine gewisse Kreativität man da ausleben kann. Es ist, wie gesagt, identitätsstiftend. Es gibt ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Es gibt Halt vielleicht auch. Also es stärkt Freundschaften. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass eben man sich, wenn man sich anguckt, zum Beispiel Taylor Swift, eben dieses Phänomen, also die Tatsache, dass sie so berühmt ist und so erfolgreich, hat auch was damit zu tun, dass sie es schafft, eben genau diese sozialen Dinge anzustoßen, dass es diese Communities gibt. Also man braucht das einfach, damit die Leute über Jahre begeistert sind, zu den Konzerten fahren, ist ja auch alles nicht ganz billig, bereit sind, Geld und Zeit zu investieren. Ich glaube, erfolgreiche Stars kriegen das hin, genau diese Fan-Communities aufzubauen und die sie dann selbst gar nicht steuern, sondern die entwickeln sich einfach. Die entwickeln so eine Eigendynamik, die dann besonders stark ist und natürlich auch verkaufsfördernd ist, ist auch klar.
Die Fangemeinschaften sind also wichtig, damit Stars bekannt bleiben und Tickets verkaufen. Deshalb wechseln wir jetzt mal die Perspektive und zwar mit dem DJ und Musikproduzenten Alle Farben. Ja, Alle Farben, kannst du dich dran erinnern, wann du das erste Mal von einem Fan erkannt wurdest und dann gemerkt hast, so, hey, ich bin jetzt kein Unbekannter mehr?
Ja, also das erste Mal erkannt werden, ohne dass man die Person kennt, ist ein wahnsinnig tolles Gefühl erstmal und total komisch. Also weil man das irgendwie gar nicht so als erstes zusammenbringt, dass es halt, oh, okay, die Person hat meine Musik gehört oder hat mich irgendwo gesehen. Meine ersten kleinen Shows waren halt im privaten Kreise und als ich dann in so kleinen Bars oder so mal gespielt habe und ein paar Wochen später mich dann mal jemand auf der Straße erkannt hat, war das schon irgendwie ein Hochgefühl auch.
Und wie gehst du jetzt damit um? Also wenn dich jetzt zum Beispiel ein Fan auch auf der Straße erkennt, was machst du dann? Also wie reagierst du dann?
Grundsätzlich freue ich mich und mache auch immer gerne Bilder und werde auch gerne angesprochen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen oder Situationen, wo es unangenehm ist. Wenn ich zum Beispiel beim Essen bin und jemand stellt sich an den Tisch, quatscht mich voll und sagt, ich will ein Foto. Das sind so Situationen, da versuche ich freundlich schnell rauszukommen. Weil ich weiß, der Gegenüber meint es nicht böse, aber oder versteht es halt gerade nicht, dass ich meine Ruhe brauche. Dann versuche ich auch nicht sauer zu sein auf die Leute in einer Situation, wo es mir vielleicht zu viel ist.
Hast du dann manchmal so ein schlechtes Gewissen auch, dass du so deinen Fans nicht gerecht geworden bist in dem Moment?
Ja, komischerweise schon. Obwohl es wahrscheinlich oder obwohl es halt gar nicht so sein müsste, weil ich bin der Person ja auch nicht schuldig, mit der da jetzt zu reden. Aber der Deal ist halt irgendwie trotzdem, dass man halt irgendwie durch diese Leute erlebt und versucht halt, das in einem Gleichgewicht zu haben.
Kannst du dich sonst dran erinnern, was so das Krasseste war, das ein Fan auch für dich gemacht hat, jetzt sowohl positiv als auch negativ?
Also mir hinterherzureisen fand ich schon auch wild, dass über mehrere Wochen, sogar Monate, Leute immer bei allen Shows waren. Das ist natürlich crazy, fand ich, aber es ist natürlich auch geil für mich, weil diese Fans, die sind die wichtigsten, weil diese Fans, die unterstützen einen bei allem, die helfen einem bei Projekten und das ist toll natürlich. Und was sind noch crazy Sachen? Oh, ich hatte schon Leute, die, obwohl meine Adresse nicht öffentlich ist, die dann so Fotos von meinem Balkon mir geschickt haben und ganz stolz drauf waren. Das fand ich sehr unangenehm.
Ja, das ist ja auch die Privatsphäre. Da will man ja dann auch seine Freizeit haben und seinen eigenen kleinen Bereich auch, in dem man eben nicht die ganze Zeit erkannt wird.
Ja, ja, auch über die Fans hinaus, auch die Presse kann ein sehr großes, unangenehmes Problem sein. Die dann halt vorm Hotelzimmer warten oder so, wo dann die Privatsphäre immer kleiner wird, wo man halt wirklich nur noch dieses eine Zimmer hat, wo man irgendwie ja für sich sein kann.
Wie schaffst du es denn dann trotzdem, deine Privatsphäre irgendwie auch zu behalten? Also du nimmst die Leute ja jetzt auch mit Social Media noch mehr mit. Wie schaffst du es da so auch für dich zu sein?
Es hat ein bisschen den Anschein, ich halte sehr viel Privates zurück. Ich versuche trotzdem ein Leben zu teilen, aber ich gehe nie in Details. Ich zeige nie ganz private Sachen. Bewusst, weil ich gemerkt habe, das führt für mich, das ist natürlich toll für den einen oder anderen Fan. Und es ist natürlich auch, sage ich mal, wäre einfacher für mich, so was zu zeigen, Content zu kreieren. Aber es schränkt mich halt selber ein in meinem normalen Leben. Und darum habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden, weniger Privates zu zeigen.
Sagt alle Farben und ich finde das total spannend, wie er mit Social Media umgeht. Andere Künstler zeigen ja richtig viel aus ihrem Alltag, also auch viel Privates. Und das heißt auch, die Fans können plötzlich viel mehr von ihren Stars erfahren. Daniel Stein, Professor an der Uni Siegen, haben die sozialen Medien die Beziehung deshalb verändert zwischen dem Star und den Fans?
Ich glaube schon, dass Social Media nochmal eine Möglichkeit ist, Fans das Gefühl zu geben, den Stars nahe zu sein. Also wenn man Bilder vom Frühstück postet oder so, dann hat man so das Gefühl. Ich meine, wenn ich auf Instagram bin und der Star auch, und dann kann ich der Person folgen und kriegt dann irgendwie intime Einblicke, wobei die sind natürlich alle auch kuratiert und überlegt. Also keiner wird irgendwie ständig irgendwelche Sachen posten, sondern auch da gibt es wahrscheinlich ein Medienmanagement dahinter, dass sich überlegt, welches Bild soll denn eben in den sozialen Medien transportiert werden. Aber ich finde einerseits diese Communities, man ist nicht mehr lokal begrenzt, wer jetzt zum Fandom gehört, sondern man kann sich mit allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt vernetzen. Und ich glaube, dieses Gefühl, den Stars noch ein bisschen näher zu kommen, das ist durch die sozialen Medien auf jeden Fall gegeben.
Aber ich finde das auch ganz spannend, weil Sie ja auch gesagt haben, dass die Distanz ja auch manchmal so diesen Reiz ausmacht. Und der ist ja ein bisschen weg durch Social Media auch. Also man kann ja auch das Gefühl bekommen, die sind ja irgendwie doch ganz normal. Wieso himmel ich denn jetzt Ed Sheeran überhaupt noch an?
Ja, das stimmt. Vielleicht muss man dann dieses Gefühl dann nochmal einen Schritt weitergehen und zu sagen, okay, es reicht nicht nur in den sozialen Medien, das finden die Leute vielleicht irgendwann langweilig, sondern dann ist die echte Begegnung vielleicht auch wieder was Besonderes. Weil ich ja dann das Gefühl habe, ich treffe nicht so einen mysteriösen Künstler oder Sänger, den ich nur von den Platten kenne, sondern man hat ja das Gefühl, man hat schon so eine gewisse Intimität. Und wenn man dann die Person trifft, hat das ja vielleicht nochmal was ganz Besonderes. Aber es gibt natürlich immer auch Fans, die auch abgeturnt sind. Also das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Trotzdem ist Social Media natürlich ein Riesenbestandteil heute im Musikbusiness. Unser Hardcore-Fan Katrin hat übrigens auch eine Fanpage auf Instagram für Ed Sheeran. Die habe ich mir mal angeguckt. Da teilt Katrin zum Beispiel Videos von den Konzerten oder Videos, die Ed Sheeran selber auf seinem Account geteilt hat. Katrin, wie kam es denn dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ich erstelle jetzt eine eigene Fanseite?
Ja, ich hatte vorher nur einen privaten Account und habe da dann auch immer mehr mal, wenn irgendwie ich auf Konzert war oder dann auch irgendwie was Besonderes in den Nachrichten gesehen habe, da in meinem privaten Account gepostet, bis meine Freundinnen und Freunde irgendwann gesagt haben, boah, das geht uns langsam auf den Sack, dass wenn wir in deine Storys gucken, immer nur Ed Sheeran da auftaucht. Und dann kam halt ja die Überlegung, ich könnte ja auch selber mal eine machen und habe das dann halt so ein bisschen zweigeteilt, dass ich bei meinem privaten halt privates Zeug poste und dann auf meiner Fanpage halt das. Und so sind alle glücklich und zufrieden.
Ja, ich fand das ganz lustig. Das kann ich ja mal hinter den Kulissen erzählen. Ich habe ja auch geguckt, wer ist denn vielleicht Fan, mit wem könnte ich sprechen, und habe da ja einige Fanpages gesehen. Und dann ist ja am Ende rausgekommen, dass ihr euch auch alle untereinander kennt. Also so, wie viel Gemeinschaft steckt denn da drin?
Sehr viel. Also wir haben uns auch teilweise, bevor ich zu meinem ersten Konzert alleine gefahren bin, so mal mit vorne anstellen und tunen den ganzen Tag, dass man halt möglichst weit vorne ist. Das habe ich halt dann mal alleine gemacht. Und dann natürlich mal bei Instagram Leute angeschrieben, kommt ihr da auch hin? Und sollen wir uns da nicht vielleicht mal vorher treffen? Und sowas. Ja, und so ist da wirklich eine schöne, große Gemeinschaft und auch tatsächlich wirklich Freundschaften auch raus entstanden. Und das ist toll.
Der Weltstar Robbie Williams hat auf seinem Konzert in Hannover zum Publikum gesagt, "You are the show." Und dann meinte er, es wäre halt auch super komisch, wäre er ganz alleine in so einem riesigen Stadion. Aber ist es mit dem Fansein nicht vielleicht manchmal auch zu viel des Guten? Also das Wort Fan kommt ja auch vom Wort Fanatismus. Ja, das klingt, finde ich, nicht ganz so positiv. DJ Alle Farben, wie hast du das bisher erlebt?
Zum Glück habe ich noch nicht so viel Schlimmes oder Negatives mitbekommen oder abbekommen. Aber es kann auch mal zu viel werden. Also vor einigen Jahren hatte ich mal eine Stalkerin, die der Musik zu verschulden war. Also die halt durch meine Musik zu meiner Stalkerin geworden ist. Ich hatte schon unangenehme Situationen in der Bar, dass halt Leute zu mir kommen und sagen, ey, du bist doch berühmt, du bist doch reich, wieso gibst du mir nichts aus? Oder ich gehe auch nicht mehr in öffentliche oder nicht mehr in Saunen oder so, weil ich dort auch schon angesprochen wurde. Da möchte ich nicht unter der Dusche von jemandem zugequatscht werden. Das finde ich super unangenehm.
Voll, ja. Was wünschst du dir denn so von deinen Fans? Also wie würdest du dir denn dann deinen perfekten Fan so zusammenbauen, wenn das ginge?
Nein, jeder soll sein, wie er ist, aber einfach ein bisschen Feingefühl. Vielleicht einmal hingucken, bevor man jemanden anspricht oder so. Es kann ja auch irgendwie gerade eine blöde Situation sein. Und grundsätzlich, die meisten Künstler freuen sich, wenn sie erkannt werden. Die meisten Künstler wollen angesprochen werden, weil es natürlich auch eine Bestätigung gibt, dass die Musik ankommt, dass man gehört wird. Und von daher finde ich es auch nicht unbedingt verwerflich oder falsch, einen Künstler anzusprechen oder eine Person des öffentlichen Lebens. Aber halt mit ein bisschen Feingefühl, vielleicht auch mal irgendwie nur auf Abstand oder so zu sehen, hey, da ist jetzt gerade jemand, vielleicht bin ich ja erkältet, vielleicht ist ja irgendwie gerade was und dann möchte ich das vielleicht auch nicht. Aber wenn man es offensichtlich sieht, sollte man es halt irgendwie vielleicht auch respektieren.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und ganz wichtig, es gilt ja auch klar zu unterscheiden zwischen Stalking und Fansein als intensives Hobby. Das ist auch für Katrin absolut unmissverständlich. Sie ist ja großer Ed Sheeran-Fan und hat uns durch unser NDR2-Spezial begleitet. Katrin, wie siehst du das? Wäre das vielleicht auch zu viel des Guten für dich? Oder was findest du, ist da so eine Grenze, die überschritten ist?
Ja, also ich versuche immer, möglichst kurz meine Wegbleibzeiten zu takten, weil ich dann auch wieder gerne schnell zu meinen Kindern zurück möchte und Zeit mit denen zu verbringen. Die sind mit 9 und 11 jetzt noch nicht so groß, dass sie tagelang alleine bleiben können und meine Eltern will ich da auch nicht überstrapazieren. Australien, ich finde, da müsste man 1-2 Wochen bleiben, mache ich aber nicht. Nicht, weil ich das Land nicht sehen wollen würde, sondern einfach, weil ich dann sage, ich möchte nicht 2 Wochen, dass meine Kinder ohne ihre Mama sind.
Und meinst du, also du hast ja gesagt, du bist schon ganz schön lange Ed Sheeran-Fan, das begleitet einen ja dann auch so durchs Leben. Meinst du, du wirst das so für immer weitermachen oder dass es sich irgendwann auch auswächst?
Nee, also ich könnte mir, also wir sind in unserer Gruppe, gibt es Leute von 20 bis 71. Ich bin mit 44 da relativ in der Mitte. Hab also noch viele Jahre und hoffe, er tourt auch noch viele Jahre, weil mir das momentan viel Spaß macht und mir das auch schon die ganzen letzten Jahre Spaß macht. Also es ist bislang noch nicht abgeebbt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das zukünftig irgendwie ändern wird.
Also, Katrin ist noch nicht am Ende ihrer Fankarriere, aber wir sind am Ende unseres NDR2-Spezials zum Thema Fankulturen. Also, mein persönliches Fazit ist, ich glaube, ich zolle den Hardcore-Fans beim nächsten Konzert noch ein bisschen mehr Respekt. Ich finde das schon schön, was da für Freundschaften entstehen und wie viel Herzblut drin steckt. Klar, solange es nicht zu viel wird und die Stars dadurch gestört werden. Und damit war's das. Ich bin Johanna Hohnsberg. Schön, dass ihr zugehört habt.
NDR2-Spezial. Verehren, vergöttern, sich selbst verlieren. Fans und ihre Stars.